Liebe, die sich sehen lässt, lautet das Thema meiner heutigen Botschaft. Liebe ist ja ein großes Thema unserer Gesellschaft. Alles schreit in der Menschheit nach Liebe und damit verbunden nach Geborgenheit. Jeder möchte etwas von der Liebe abbekommen, möchte geliebt sein. Dabei vergessen wir Christen aber auch manchmal, dass es nicht nur um das Empfangen derselben geht, sondern auch um das Schenken derselben. Wer soll denn dann geliebt werden, wenn alle nur geliebt werden wollen? Wer kann dann überhaupt noch Liebe empfangen, wenn Liebe für uns nur noch heißt, ich will geliebt sein? Wenn Liebe nicht auch heißt, ich bin bereit, Liebe zu schenken? Heute Morgen betrachten wir eine ganz praktisch gelebte Liebe unter Christen, die uns zum Nachdenken und dort, wo es sein muss, auch zu Korrekturen führen soll. Die Gemeinde in Thessalonich wurde ja während der zweiten Missionsreise von dem Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern gegründet. Und man geht davon aus, dass die Apostel ca. 4 Wochen Zeit hatten in dieser Gemeinde mit den Geschwistern, um gemeinsam mit ihnen im Wort zu studieren und den Glauben letztendlich wachsen zu lassen. Bevor sie dann letztendlich durch eine Verfolgung von den Aposteln getrennt worden sind. Und da war die Gemeinde für sich alleine. Auf dem weiteren Verlauf der Reise der Apostel war es so, dass einige Gemeinden, die sie besucht hatten, von den Thessalonichern gehört hatten. Und es sprach sich eben vieles rum. Doch die Apostel plagte es nun nach einem Jahr, wie steht es jetzt eigentlich um diese Gemeinde? Wie steht es um diese verfolgten Christen? Wie geht es ihnen? Und über eine längere Zeit muss die Apostel diese Frage bedrückt haben. Das geht auch letztendlich aus dem Text hervor, den wir gleich lesen werden. Das Hauptanliegen und die Sorge von Paulus und seinen Mitarbeitern galt also dem Glauben der Thessalonicher. Und in 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 5, da schreibt Paulus, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Also es ist wirklich eine Bedrängnis, die sie hatten. Und den folgenden Textabschnitt von Vers 6 bis 13, der berichtet uns letztendlich von dem Resultat dieser Reise, die Timotheus gemacht hat und wo er dann letztendlich ihnen gute Botschaft zurückgemeldet hatte. Ich lese ab Vers 6. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unser Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selber aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Liebe, die sich sehen lässt. Mein erster Punkt lautet, lebt mit dem anderen. Liebe, die sich sehen lässt, lebt mit dem anderen. Die Rückkehr des Timotheus von Thessalonich war für Paulus und seine Mitarbeiter eine enorme Erleichterung. Denn sein Bericht war überaus erfreulich. Was Timotheus zu berichten hatte, wird als frohe Botschaft bezeichnet. Man könnte wörtlich übersetzen, dass er sie evangelisierte, dass er ihnen frohe Botschaft brachte. Er konnte eben Gutes von ihrem Glauben und ihrer Liebe berichten. Interessant ist hier, dass Glaube und Liebe, diese beiden Wörter, zusammen erwähnt werden. Denn die Verfassung der Gemeinde wurde nicht nur an ihrem Glauben gemessen, sondern auch an ihrer Liebe. Glaube und Liebe lassen sich nicht trennen. Was ist das für ein Glaube, dem die Liebe fehlt? Und was ist das für eine Liebe, der Glaube fehlt? Glaube und Liebe sind unzertrennliche Paare. Ganz deutlich und herausfordernd schreibt Johannes den inneren Zusammenhang von Glaube und Liebe unter den Gläubigen in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20. Dort steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Und Johannes begründet dieses Argument und sagt, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Wir würden ja gerade umgekehrt argumentieren, das, was wir nicht sehen, das fällt uns leichter zu leben, als das, was wir sehen. Aber das ist falsch, zumindest nicht nach der Schrift. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? In Thessalonich lebte man offenbar nach diesem Grundsatz, Gott zu lieben und seinen Nächsten, seinen Bruder. Glaube und Liebe wurden zusammen ausgelebt. Und diese Nachricht hat sie getröstet. Der Glaube der Thessalonicher tröstet die, die selber in Not und Bedrängnis sind, die Apostel und ihre Mitarbeiter. Wie bange muss ihnen wirklich gewesen sein um die Gemeinde? Wie drückend muss diese Ungewissheit des Ergehens auf ihr Gemüt gedrückt haben, dass Paulus schreiben kann, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Die NGÜ, Neue Genfer Übersetzung, die schreibt, ja, wir leben richtig auf, seitdem wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Es macht den Eindruck, als wären Paulus und seine Mitarbeiter fast in depressive Zustände oder in diese Müdigkeit versunken, in die man versinkt, wenn man voll Sorge ist, voll Kummer. In eine Müdigkeit, wo man auch antriebslos wird, wenn man meint, nicht mehr richtig leben zu können. Nach dieser guten Nachricht schreibt Paulus, nun leben wir wieder richtig auf. Wir sind wieder aufgelebt. Selber in Korinth in Bedrängnis stehend, ermahnte und ermutigt ihn diese Nachricht, trotz aller Widerwärtigkeiten, die sie in Korinth erlebt haben, weiterzumachen. Sie wurden ermutigt, wenn es in Thessalonich, in dieser Gemeinde unter der Verfolgung so Fortschritte gegeben hat, dann machen wir hier in Korinth auch weiter. Und wir können die Korintherbriefe lesen, das sind wirklich Briefe, ja, wo die Apostel Anfechtungen hatten, wo sie in Frage gestellt wurden. Ja. Aber Gott hat sich hier zu ihrem Dienst bekannt. Eine schlechte Nachricht wäre sicherlich ein Tiefschlag gewesen, von dem sie sich vermutlich nicht so leicht erholt hätten. Die Apostel und ihre Mitarbeiter waren eben auch keine Übermenschen. Es waren Menschen mit Fleisch und Blut, Menschen, denen das Herz geschlagen hat, Menschen mit Sehnsucht, Menschen, die Liebe empfanden und Menschen, die auch Angst hatten. Und jetzt diese Nachricht, dass es ihnen gut geht, es bringt sie zum Aufleben. Was sie besonders freute, war die Tatsache, dass die Thessalonicher sie in guter Erinnerung hatten und dass die Thessalonicher sich ebenso danach sehnten, die Apostel wiederzusehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn das Evangelium brachte den Thessalonichern äußerlich betrachtet gar nichts Positives ein, überhaupt nicht. Sie mussten Verfolgung erleiden, die sie vorher nicht hatten. Sie mussten Schmähungen über sich ergehen lassen, die sie vorher nicht kannten. Es wäre durchaus denkbar gewesen, und das ist Paulus auch schon begegnet, dass die Gemeinde müde wird, und sie sich dann gegen die Botschaft und auch gegen die Boten stellt. Und letztendlich beides miteinander vermischt aufgrund der vielen Nachteile, die ihnen die Botschaft einbrachte. Mit der Botschaft wird sogleich auch der Bote verworfen. Dasselbe erleben wir auch, wenn Menschen zum Glauben kommen und kurz danach begegnet ihnen Negatives. Durch Krankheit, Diskriminierung, durch Freunde oder Familienangehörige, die sich vielleicht lustig darüber machen, dass sie sich für den Herrn Jesus entschieden haben und auf einmal in so einen frommen Club, in so eine Gemeinde gehen. Die Frage ist, bleiben sie trotzdem dem Herrn treu oder klagen sie den Herrn an und damit auch die Boten? Das Schlimmste daran ist, dass das, was es als kostbarsten Schatz auf dieser Erde gibt, dass das verworfen wird. Das ewige Leben. Das Wertvollste geben sie preis. Und dass dies in Thessalonich nicht so ist, das macht sie überglücklich. Und in ihrer Freude nun klopfen sie sich gegenseitig nicht auf die Schulter. Auch das haben wir aber gut gemacht dort in Thessalonich, dass wir die so gut gelehrt haben in den ersten 4 Wochen. Nein, das tun sie nicht. Der einzige Ort, wo sie hinkommen können, ist das Dankgebet, wo sie ihrer Freude ihren Ausdruck geben. Und ihre Dankbarkeit, die ist so groß Gott gegenüber, dass sie gar nicht wissen, wie sie Gott danken sollen. In Vers 9 schreibt Paulus, denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Sie wissen, was hier passiert ist, das schenkt der allmächtige Gott. Keine Methode, keine Strategie kann solch eine Wirkung erzielen. Allein Gott, der Allmächtige, der Menschen in seinen Dienst nimmt und für den Bau der Gemeinde braucht, er kann das schenken. Wir sehen hier, dass die Liebe, die Paulus und seine Mitarbeiter leben, nicht eine theoretische Liebe ist. Nach dem Motto, wir müssen halt einander gern haben. Und jeder geht dabei aber trotzdem seinen eigenen Weg. Nein, sie geht viel tiefer, diese Liebe. Sie beeinflusst die eigene Gemütsverfassung. Bis dahin, dass man gemütsmäßig und antriebsmäßig geschwächt wird. Sie leidet und sie sorgt mit. Wir sehen hier deutlich, dass Paulus die Gemeinde nicht irgendetwas Schönes lehrte, sondern sein ganzes Leben atmet und strahlt das aus, was er sagt. Er schreibt den Römern in Römer Kapitel 12, Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Und in Vers 15 schreibt er, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Dann ist das nicht eine Theorie aus dem Buch einer Weisheit von irgendwem. Das ist das Leben des Paulus, das er hier zeigt durch sein eigenes Leben. Das Glaube und Liebe heißt, auch am eigenen Leib mitzugehen. Am Leben des anderen teilzunehmen, bis es schmerzt. Das ist echte Anteilnahme. Oder wenn er den Korinthern schreibt, in 1. Korinther 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ist das auch unsere Gesinnung? Oder freuen wir uns darüber, wenn ein Bruder oder eine Schwester einen Fehler macht und ziehen uns da vielleicht dran auf? Diesen Fehler haben wir so noch nie gemacht. Wie gut und heilig sind wir? Heißt unsere Devise, wir freuen uns über die Fehler der Geschwister und suchen uns daraus, unseren eigenen Vorteil sogar zu gewinnen? Bitte lehnt diesen Gedanken nicht so schnell ab, Geschwister. Denn wir sind schneller bei dieser Denkweise, als wir uns zutrauen. Wir sind schnell dabei, auf unseren Vorteil zu sehen, auf das, was uns Nutzen bringt. Schnell dabei, uns auch zu vergleichen. Und hoffentlich stehe ich besser da als der andere, dass ich besser wegkomme. Dass das Urteil meiner Geschwister besser ausfällt als für den anderen. Ich hoffe nicht, dass dies unsere Devise
ist und bleibt.
Wenn du feststellst, dass du im Moment in einer solchen Zeit, in einer solchen Phase lebst, dann kann ich dir nur raten, sofort Buße zu tun, das zu bekennen. Bekenne deinen Stolz, deine Überheblichkeit. Bekenne, dass du einfach nichts vermagst aus eigener Kraft. Bring das zu dem Herrn Jesus. Eine gesunde Selbsterkenntnis ist der beste Weg für geistliches, wirklich geistliches Wachstum. Möge Paulus uns hier auch ein Vorbild sein, wenn er den Römern schreibt, in Römer 12, Vers 10, in Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ich zitiere auch nochmal aus der NGÜ. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Liebe, die sich sehen lässt, versorgt den anderen. Liebe, die sich sehen lässt, versorgt den anderen. Im Sinn von Fürsorge. Mit dieser guten Nachricht sieht sich Paulus seiner Verantwortung noch nicht enthoben. Er hätte jetzt sagen können, ja, es geht den Thessalonichern gut, sie haben Fortschritte gemacht, jetzt haben wir unseren Auftrag erfüllt, jetzt ziehen wir weiter. Nein, er betet und er steht hier Tag und Nacht. Tag und Nacht betet er. Immer wenn er betet, betet er, dass er zu den Thessalonichern reisen kann. Es ist sein tiefster Wunsch, die Sehnsucht, die Thessalonicher wiederzusehen. Und er möchte ihnen ganz praktisch weiterhelfen. Er will ergänzen, schreibt er hier, was an ihrem Glauben noch fehlt. Ist das nicht interessant? Was an dem Glauben noch fehlt? Eine interessante Formulierung. Damit meint Paulus jedoch nicht, dass sie noch nicht richtig glauben würden. Sie sind ja erlöst und errettet durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, den Auferstandenen. Die Bibel spricht vom Glauben in zweifacher Weise. Und es ist wichtig, das zu verstehen, was hier wirklich gemeint ist, damit wir es richtig einordnen können. Einerseits redet die Bibel vom Glauben als vom Vertrauen Gott gegenüber. Ganz schlicht, dass wir Gott gegenüber vertrauen, dass wir sagen, jawohl, Gott wird uns führen. Gott hat alles in seiner Hand. Gott wird handeln zu seiner Zeit. Ich kann ihm vertrauen. Und auf der anderen Seite lesen wir vom Glauben als Glaubensgut in der Bibel. Es handelt sich um die Inhalte des Glaubens. Also an wen glaube ich eigentlich? Wem vertraue ich eigentlich? Und Paulus will sagen, ich will noch ergänzen, was euch an Glaubensgut noch fehlt. Ich will euch noch mehr lehren, damit ihr im Glauben wirklich feststehen könnt. Die knapp 4 Wochen, die sie bei ihnen gewesen sind, genügten nicht, um der Gemeinde ein solides Fundament zu hinterlassen. Aber es war standhaft genug, dass die Thessalonicher im Glauben geblieben sind. Es reichte aus. Aber es kann eben noch mehr kommen. Und die Thessalonicher haben Fragen mitgebracht. Sie haben Timotheus Fragen mitgegeben. Und auf diese Fragen geht Paulus dann auch im weiteren Verlauf dieses Briefes ein. Ja. Fragen, die sie hatten und die sie umtreibten. Trotz seinem großen inneren Drang, seine Aufgabe zu vollenden, ist er sich Gottes Handeln wirklich bewusst und gibt den Thessalonichern auch ein Zeugnis seines Vertrauens Gott gegenüber. In Vers 11 schreibt er, er selbst, Gott aber, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Ich vertraue darauf, dass Gott unseren Weg zu euch lenkt. Ich sehe aktuell keine Möglichkeit, aber Gott wird es tun, wenn es soweit ist. Und wir beten Tag und Nacht dafür, dass wir euch sehen und mit euch Gemeinschaft haben können. Unser Glaube, liebe Geschwister, beruht nicht auf irgendeiner vagen Vorstellung von Gott, sondern ist durch ein klares Glaubensgut bestimmt. Auch wenn man in unserer Zeit das gilt für alle Zeiten, daran rütteln will. Man will an dem christlichen Glaubensgut rütteln. Doch Paulus, er kann von sich aus sagen, in 2. Timotheus 1, Vers 2, aus diesem Grund erleide ich dies auch. Und Paulus hat viel gelitten. Paulus hat Verfolgung, Schmähungen, Gefängnis, Misshandlung durch Geißelung, Seenot, Hunger und noch vieles, vieles mehr erlitten. Die Liste ist sehr, sehr lang. Und er schreibt hier weiter, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, an wen ich glaube und ich weiß, wem ich vertraue. Deshalb ertrage ich all dieses Leid. Deshalb ertrage ich die Not. Mein Gott ist nicht ein verschwommener Gott. Ich weiß, an wen ich glaube. Weißt du, an wen du glaubst? Könntest du anhand der Schrift, der Bibel aufzeigen, an wen du glaubst? Oder bist du vielleicht nur fromm und religiös? Wenn du einfach nur religiös bist, dann bist du in guter Gemeinschaft. Alle Menschen sind nämlich religiös. Es gibt keinen unreligiösen Menschen. Jeder hat irgendwie eine Religion. Und wenn der Mensch nicht an einen Gott oder einen Götzen glaubt, dann glaubt er an sich selbst. Auch Selbstverherrlichung ist eine Religion. Der Glaube an sich selber. Ich schaffe alles, ich kann alles und was ich will, das werde ich erreichen. Das ist der Glaube an sich selbst. Eine religiöse Haltung. Doch Religiosität, in welcher Form auch immer, führt nicht zum ewigen Leben. Religiosität löst das Grundproblem unseres Lebens nicht, die Sünde. Sie löst es nicht. Die Sünde, die uns ergreift, Sünde, die unser Leben bestimmt, und die ist mächtiger, als wir meinen. Von dem Prinzip der Sünde lesen wir in Römer 7, Vers 19, dort heißt es, denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Das ist das Prinzip der Sünde. Und von dieser Sünde gibt es nur einen Weg, frei zu werden. Dadurch, dass Jesus Christus unser Erlöser wird. Und im Glauben daran, dass er für unsere Sünden gestorben ist und von den Toten auferstanden. Wer an ihn glaubt, wird frei werden und von der Sünde und dem Gesetz der Sünde, das uns zur Bosheit zwingt, auch wenn wir es äußerlich beschönigen. Jesus sagt deutlich, wie wir gerettet werden. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 38. Nur durch Jesus, der durch die Heilige Schrift, die Bibel bezeugt wird, nur er kann dein Leben befreien. Kennst du ihn? Wenn nicht, dann ist das ewige Leben nicht in dir und du bist verloren für Zeit und Ewigkeit. Dessen müssen wir uns bewusst machen. Nur durch Jesus wird dein Leben grundlegend verändern. Nur Jesus kann dich retten. Gerne können wir im Anschluss an diesen Gottesdienst mit dir gemeinsam beten und dein Leben in Jesu Hand legen, wenn du merkst, dass Gott dich ruft. Liebe, die sich sehen lässt, mein dritter Punkt, motiviert den anderen. Liebe, die sich sehen lässt, motiviert den anderen. Nun ermutigt Paulus sie, im Glauben vollkommener zu werden, danach zu streben, was Gott schenken wird, immer vollkommener im Glauben zu werden. Ich lese nochmal die Verse 12 und 13. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmt werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Ihre Liebe soll untereinander und zu jedermann wachsen, sagt er hier. Also auch die Liebe zu ihren Feinden. Diese Aufforderung war für die Thessalonicher wahrlich nicht leicht. Wir überlesen hier, und zu jedermann. Also auch diejenigen sollten sie lieben, die sie verfolgten. Liebe zu ihren Feinden. Und das gilt auch uns. Auch uns gilt dieses Wort heute Morgen. Auch gegenüber unserem Chef oder unserer Chefin, sei er oder sie noch so kantig oder ekelig. Oder unserem Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Familienmitglied, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Heute nennen wir das ganz diplomatisch, mit denen wir Differenzen haben. Ist ganz klar. Streit, Eifersucht, Lieblosigkeit. Da hat einer mal das falsche Wort gesagt und schon schweigt man. Schweigt man sich an, geht man sich aus dem Weg. Das ist eine große Herausforderung auch für uns. Liebt jedermann. Aber vermissen wir bei dem Ganzen hier nicht noch ein wichtiges Anliegen, einen Wunsch, den Paulus hier an der Stelle weitergeben könnte und für die Thessalonicher nicht ganz aktuell wäre? Den Paulus überhaupt nicht erwähnt? Warum betet Paulus nicht dafür, dass die Verfolgung und die Not ein Ende haben oder zur Ruhe kommen? Warum betet Paulus nicht dafür? Man erkennt hier eine typische Haltung der Apostel. Verfolgung wird nicht als etwas gesehen, was man wegschaffen könnte. Verfolgung ist eine Tatsache, die zum Leben eines Christen gehört. Und so schreibt Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 12. 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir leiden. Und Paulus wollte vermutlich keine falschen Hoffnungen schüren. Denn die Gemeinde sollte sich nicht darauf konzentrieren, die Verfolgung loszuwerden oder hinter sich zu bringen, sondern sie sollen im Glauben wachsen und vollkommener werden. Und gerade dies kann Verfolgung hervorrufen. Und das wird der Grund sein, warum Paulus ihnen dies hier nicht gewünscht hat. Weil er diesen Zusammenhang eben kennt. Und weil er dies selbst schon auf mehrfache Art und Weise erfahren hat. Denken wir zum Beispiel nur an seine eigene Steinigung, die er überlebt hat. Ja, aber mit den Folgen er sein Leben lang wahrscheinlich zu tun hatte. Aus der Apostelgeschichte und aus den Briefen geht hervor, oder man nimmt an unter den Auslegern auch, dass Lukas ihn begleitete und letztendlich seine Wunden Minderung oder Linderung verschaffte, dass er ihn pflegte. Aber er hatte sein Leben lang hatte er mit den Folgen von seinen körperlichen Leiden aufgrund des Evangeliums zu kämpfen und musste diese Last letztendlich tragen. Paulus geht es um etwas Bedeutendes, Wichtiges als die Komfortzone. Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Wenn Jesus kommt, dann soll die Gemeinde bereit sein. Dahin will Paulus die Christen in Thessalonich führen. Das ist das Ziel auch von uns. Bereit zu sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und das ist auch Ziel der praktischen Liebe. Ist dies unsere Lebensperspektive? Leben wir im Blick und im Bewusstsein auf die Wiederkunft Jesu? Sind wir uns dessen bewusst, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann? Bist du jetzt bereit? Wenn Jesus jetzt kommt, bist du bereit? Kannst du ihm begegnen oder kannst du ihm entgegengehen? Oder lassen wir uns von der Sünde einfangen, weil nicht Jesus, der Auferstandene und Wiederkommende, uns vor Augen ist? So schnell verlieren wir uns in unseren oft hausgemachten eigenen Problemen. Unser eigenes Wohlbefinden scheint uns manchmal wichtiger zu sein als das, was Gott sagen will und uns ganz klar mitgibt. Aber es gibt nur ein sinnvolles Ziel in unserer Welt, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Entscheide dich noch heute, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Besucher, deine Sünden zu bekennen, die du selbst vor dir zu verheimlichen suchst. Wir sind raffiniert darin und sehr clever, unsere Sünden zu erklären, Ausreden und ganze Konstrukte von Begründungen aufzubauen, warum die Sünde, die wir tun, eigentlich gar keine Sünde ist. Nur um uns selbst zu erklären, dass wir eigentlich doch ganz in Ordnung sind. Bringen wir das doch einmal ins Licht und machen Ordnung, bekennen unsere Sünden und lassen ab davon. Entscheide dich, so zu leben, dass Jesus zusehen kann und dir jederzeit begegnen kann. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben heute Morgen davon gehört, dass Liebe, die sich sehen lässt, mit dem anderen lebt, den anderen versorgt und den anderen motiviert. Lasst uns das mitnehmen und davon lernen. Zwei Aussagen des Johannes möchte ich uns zum Schluss mitgeben und auch für das Abendmahl, das wir gleich auch einnehmen werden. 1. Johannes 4, Vers 19. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir sind es schuldig, schreibt Johannes, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wir sind es schuldig, das Leben für die Brüder hinzugeben. Amen. Wir stehen nach Möglichkeit auf zum Gebet. Wer beten möchte, kann dies gerne tun. Ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab. Amen.
Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du in diese Welt gekommen bist, dein Opfer gebracht hast, die uns zu reinigen. Ich danke dir, Herr Jesus, was du auch in den Herzen von Paulus gewirkt hast, dass du das auch in die Gemeinde gegeben hast. Herr Jesus, du siehst die Herausforderungen,
Amen. Großer Gott, wir verneigen uns heute Morgen vor dir und wir danken dir, Herr, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, der stellvertretend für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und auferstanden ist. Herr, durch deine Auferstehung werden auch wir einmal auferstehen und bei dir im Himmel sein. Herr Jesus, hab du Dank, dass du uns diese Hoffnung gibst. Du siehst Und du weißt, Herr, wie wir zu dir stehen. Und ich möchte dir danken für den Text heute Morgen. Hab du Dank für die Liebe, die die Apostel und die Mitarbeiter für die Gemeinde in Thessalonich hatten. Herr, und lass uns das ein Beispiel sein, wie wir selbst hier in Barntrup miteinander umgehen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du Streit in unserer Mitte hinweg tust, dass du Vergebung möglich machst, dass du Versöhnung schenkst, dass du harte Herzen weich machst durch dein Wort. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen berührst und dass wir Gemeinde sein können, so wie du es dir vorgestellt hast, dass wir wachsen in der Heiligung und dass wir bereit sind auf dein Wiederkommen und dass wir danach uns ausstrecken, dir zu gefallen und nach deinem Willen zu leben. Herr Jesus, da wo wir verfolgt werden, da schenk du uns Mut, da schenk du uns Kraft, dir die Treue zu halten, den Glauben nicht an den Nagel zu hängen, dich nicht in Frage zu stellen, sondern es neu zu lernen, dir zu vertrauen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, segne du uns in dem und halte du deine Hand über uns. Danke für dein Wort. Danke, dass du lebst und dass du uns führst und leitest. Amen.